Ja, der Herr ist auferstanden. Und was sagt die Gemeinde? Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Jesus lebt. Ja, richtig cool. Schön, dich zu sehen. Du siehst gut aus. Oder sie sehen gut aus. Oder du siehst gut aus. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Und wir wollen Ostern feiern. Richtig. Und wir haben gerade das Stück gesehen, Musical, Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Vielleicht könnt ihr mal die Präsentation starten. Und das sagt Jesus heute Morgen. Jesus sagt heute Morgen zu dir, ich bin bei dir. Ich bin bei dir, weil er lebt. Weil er lebt, dürfen auch wir leben. Und deshalb darfst auch du leben. Und Jesus ist von den Toten auferstanden. Nicht heute, sondern bereits vor über 2000 Jahren. Und die Bibel sagt, er hat den Tod besiegt. Er hat alles neu gemacht. Und die Wahrheit ist einfach, er hat das Leben von Millionen von Menschen bis heute verändert. Ja? Wenn Jesus tot gewesen wäre, dann wären wir heute alle gar nicht hier. Und dann würden auch nicht so viele Menschen auf der Welt seitdem verändert worden sein. Und er ist es, der unser Leben neu macht. Er ist es, der unser Leben heilen möchte. Er möchte es wiederherstellen und er möchte den Menschen Hoffnung geben. Und vor allen Dingen, wenn du Jesus erlebst, wenn du Jesus erfährst, dann weißt du in deinem Herzen, du hast die tiefe Gewissheit, mir ist vergeben. Du weißt, du bist ein Kind, du bist frei. Und nichts und niemand wird dich jemals von ihm trennen können. Und ja, das Grab ist leer. Ich bin bei dir. Wenn er noch im Grab wäre, könnte er nicht bei uns sein. Ne? Deswegen ist er heute bei uns. Und Jesus selber, bevor er ans Kreuz gegangen ist, lesen wir in der Bibel, im Johannes 14 zum Beispiel, schreibt Johannes von Jesus. Jesus selber hat das gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Interessant ist, dass Jesus das gesagt hat, als er noch am Leben war. Ja, und er hat das gesagt, bevor er gekreuzigt worden ist, bevor er gestorben ist, bevor er von den Toten auferstanden ist. Und dann wissen wir einfach, er hat den Tod besiegt. Und der Tod konnte ihn nicht halten, weil Jesus ohne Sünde war. Er lebt. Und er ist dann zu seinem Papa in den Himmel aufgefahren, zu seinem Vater. Und wir wissen, dass er heute zu Rechten des Vaters sitzt. Und dadurch, dass Jesus das bewiesen hat, wissen wir, dass das, was er gesagt hat, keine Show war, sondern die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und du kommst nur durch mich zum Vater. Und wenn er von diesem Leben spricht, ja, dann nicht nur von dem Leben, was wir heute haben hier, unser natürliches Leben, sondern er meint auch das ewige Leben. Und was mich so angesprochen hat, ist, wer von sich kann behaupten, welcher Mensch auf dieser Welt, welcher Religionsstifter oder Frau, Mann, egal, wer kann sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Niemand. Und Jesus hat das aber gesagt und er hat es bewiesen. Und für mich ist so klar, dass der Weg, die Wahrheit und das Leben eine Person ist. Es ist nicht eine Sache, sondern es ist eine Person. Und das bekommst du nur in Jesus. Ja, ich möchte heute mit euch über das Leben sprechen. Über das Leben und auch ein bisschen über das Sterben. Karfreitag war das Sterben, Jesus ist ins Kreuz gegangen, aber heute möchte ich euch mit euch über das Leben unter anderem auch sprechen. Und wenn du so rausschaust heute Morgen, ich habe gedacht, so am Montag, Dienstag, Mittwoch, Mittwoch wurde es immer wärmer, die Leute lagen schon an der Weser, im Bikini teilweise, haben sich da gesonnt, ich dachte schon, Mann, Mittwoch war es da knacke warm, ne? Und dann kam der Absturz, ne? Es wurde immer kälter, Karfreitag, gestern war wieder Sonnenschein, aber es war kalt und heute ist wieder so trübes Wetter. Morgen soll sogar noch, ja, weiß ich nicht, Regen, Schnee kommen, keine Ahnung. Aber wir sehen uns nach Leben. Wir sehen uns danach, endlich zu leben. Vor allen Dingen nach dieser langen Zeit, dieser Krisenzeit, in der wir sind, dieser Pandemie. Wir wollen einfach raus. Wir wollen eigentlich das Leben, was wir vorher hatten, wieder haben. Und dass wir so sehr leben wollen, zeigt sich aber auch daran, dass wir uns schützen und dass wir unser Leben schützen. Das Leben ist absolut kostbar, aber wir haben es nicht in der Hand. Wir haben es nicht in der Hand und deshalb müssen wir auch Masken tragen, nicht weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen und weil wir uns schützen wollen. Aber es ist auch so, dass wir Angst haben, krank zu werden. Wir haben Angst davor zu sterben, so ist der Mensch. Aber ich sage dir heute Morgen, wenn du Jesus kennst, ja, wenn du ihn in deinem Leben, in deinem Herzen hast, dann brauchst du keine Angst haben. Klar, irgendwann müssen wir alle sterben, aber danach geht es weiter. Aber wenn du Gott hast, brauchst du dich nicht zu fürchten. Dieses Lied, was sie hier gesungen haben, Angst, Angst, wir haben Angst, habt ihr gerade gehört. Das haben die Jünger nach der Auferstehung nicht mehr gesagt und gesungen, sondern haben sie gewusst, Jesus lebt. Die meisten Menschen klammern sich also an ihre Gesundheit. Das erleben wir heute. Und ich weiß nicht, ob ihr das Motto kennt, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund, das ist so ein Motto, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder hochkommt. Hauptsache gesund. Bleib gesund, eine beliebte Aussage. Das habe ich früher nie gehört, aber jetzt ist es so, tschüss, auf Wiedersehen, Servus, dann sagst du noch hinterher und bleib gesund. Das ist so eine Aussage, die man in den letzten Monaten besonders hört. Davor habe ich das kaum gehört. Früher sagte man einfach nur tschüss, auf Wiedersehen, Servus, wir sehen uns wieder, ne? Aber heute sagt man hinterher, bleib gesund. Warum? Weil wir uns gegenwärtig in einer Situation befinden, wo wir jedem natürlich Gesundheit wünschen. Und alle sollen gesund bleiben. Aber das Problem ist, Hauptsache gesund stimmt so nicht. Und ich will mal schauen, was die Bibel dazu sagt. Oder wir wollen uns mal anschauen, was die Bibel dazu meint, was Jesus dazu sagt. Vielleicht hast du schon von Lucie Radon gehört. Lucie Radon, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich kann kein Französisch. Nein, sie ist die älteste Ordensschwester der Welt und sie ist derzeit der zweitälteste lebende Mensch und die älteste Europäerin zurzeit. Und sie wurde am 11. Februar, jetzt hör gut zu, 1904 geboren. Am 11. Februar 1904 und sie hat gerade ihren 117. Geburtstag erlebt. Das Problem war, kurz davor ist sie an Corona erkrankt. Aber sie hat das ziemlich locker und flockig, sag ich mal, ohne große Komplikationen überstanden. Sie ist schnell wieder genesen, gesund geworden. Und dann kamen Reporter zu ihr und die Reporter haben sie gefragt. Und wisst ihr, was diese alte Dame gesagt hat? Sie sagte, ich hatte keine Angst vor der Krankheit, da ich wusste, dass sich der Tod vor mir fürchtet. Ich hatte keine Angst vor der Krankheit, da ich wusste, dass sich der Tod vor mir fürchtet. Und ich musste so lachen. Ich habe gedacht, wow, die Frau hat etwas verstanden. Sie weiß offensichtlich, wem sie gehört. Und sie weiß offensichtlich auch, was Gott oder was Jesus für sie getan hat. Und sie weiß irgendwie, der Tod hat keine Macht über sie. Na okay, sie ist schon 117, ne? Hammer. Hauptsache gesund, so ein Slogan, den wir immer wieder hören, der gehypt wird, der gelebt wird. Und ich muss sagen, dieser Slogan, Hauptsache gesund, der stimmte vor Corona nicht, auch nicht während Corona und wahrscheinlich auch nicht nach Corona. Hauptsache gesund, ja, was soll das denn bedeuten? Was bedeutet das eigentlich? Oder kann man sogar sagen, dass es wie so eine Ersatzreligion heutzutage geworden ist? So eine unheilige Trinität. Da gibt es den Gott Gesundheit, da gibt es den Gott Schönheit und da gibt es den Gott Reichtum als Beispiel, ja? Und ich habe mir die Frage gestellt, was passiert, wenn einer von diesen Göttern von seinem Thron geschmissen worden wird? Was passiert, wenn Gott Gesundheit krank wird? Was passiert, wenn Gott Schönheit Falten und alt wird und Runzeln bekommt? Was passiert, wenn Gott Reichtum auf einmal eine Krise erlebt, eine finanzielle Krise, Schulden, Arbeitslosigkeit? Was ist dann? Ja, dann ist Gott Reichtum dahin. Und meiner Meinung nach sind das falsche Götter. Und irgendwann fallen diese Dinge, irgendwann fallen diese Götter. Deswegen Hauptsache gesund ist so ein Motto. Aber was bedeutet das wirklich? Kaum ein Geburtstag, wo du das nicht hörst. Ja, Hauptsache gesund. Du liest es in den Glückwunschkarten, du hörst es, es wird sogar gesungen. Und an sich ist es ja ein toller Wunsch, es ist ja nichts verkehrt daran. Aber ich sag dir heute Morgen, das ist nicht das allein selig machende Ziel. Weil dieses Ziel, Hauptsache gesund, körperliche Fitness, Gesundheit, gesund essen, Wellness, das ist alles richtig. Und das dient uns zur Erholung, das ist richtig gut. Und es dient auch zur gesunden körperlichen Entwicklung. Alles schön. Aber ich möchte dir sagen, wenn du nur darauf dein Leben setzt, wenn du nur darauf dein Leben ausrichtest, wirst du eines Tages schwer enttäuscht werden. Nie war so eine Zeit wie Gesundheit wie heute so emotional hochgehoben worden ist oder wo wir das als Lebensziel deklarieren. Und besonders ist auch in dieser Pandemiezeit. Wisst ihr, ganz früher, also wirklich ganz, ganz früher, noch vor vielen oder bis vor wenigen Jahrzehnten, war allen klar, Gesundheit ist ein Teil, der sehr zerbrechlich ist. Man hat sich früher, im Mittelalter bis zur Neuzeit, hat man sich eher über Moral unterhalten, über ewiges Leben Gedanken gemacht, über Verantwortung und über Freiheit. Aber Gesundheit war und ist immer ein zerbrechlicher Teil. Gesundheit spielte früher immer eine untergeordnete Rolle. Und die Frage ist eigentlich, warum wird Gesundheit heute so gehypt, so hochgehoben? Und wehe, du machst nicht mit. Ja, wehe, du machst nicht das, was man auf Instagram sieht, diese ganzen jungen Leute, junge Menschen, die trainieren und machen ihren Workout. Wehe, du machst nicht mit. Und du sagst, ach, interessiert mich nicht. Ja, dann höre ich von meinen Kindern, Papa, du musst aber auch mal Sport machen. Du mach mal deine Übung bitte. Mein Sohn, der Mitälteste, der macht fast jeden zweiten Tag seinen Workout. Fitness gibt es ja nicht mehr, Studio. Also machen sie es zu Hause. Meine Tochter fast jeden Tag. Jedes Mal, wenn ich ins Zimmer komme, liegt da jemand auf dem Boden und macht seine Übungen. Und dann sagen sie, Papa, du musst aber auch was machen. Ich sage, ja, ich weiß. Ich möchte euch sagen heute Morgen, Gesundheit ist wichtig. Gesundheit ist richtig, um ein langes Leben, so wie diese Lucille vielleicht, zu erhalten. Keine Ahnung, was sie macht. Aber Gesundheit gibt uns nicht mehr Zeit. Und das denken aber die Menschen. Die Menschen denken, Gesundheit gibt einem mehr Zeit. Aber ich möchte dir sagen, das Leben läuft trotzdem weiter und die Lebenszeit läuft ab. Ganz egal, wie sehr wir auch versuchen, jung zu bleiben. Ich habe die Tage nochmal nachgeschaut. Ihr kennt dieses Lied, also die also ich und dann die Älteren von uns, ja? Die Teenager von heute kennen das gar nicht, aber dieses Lied Forever Young, habt ihr das schon mal gehört? Von Alpha Will, von 1984. Da war ich 11 Jahre alt. Dieses Forever Young, ne? Auf Englisch ist das Lied. Da wird dieser Wunsch des Menschen gesungen, für immer jung zu sein, niemals sterben zu müssen. Für immer jung, und das ist so unser Wunsch, ja? Wir wollen ewig leben. Das hat Gott in uns hineingelegt, diese Ewigkeit. Für immer da zu sein, zu existieren. Diesen Wunsch, den du in dir hast, für immer jung und immer zu leben, hat Gott in dein Herz gelegt, ob du Gott kennst oder nicht. Gesundheit gibt uns nicht mehr Zeit. Wir werden älter und wir werden zunehmend von Krankheit bedroht. Egal, wie modern die Medizin heute ist. Egal, was wir heute alles können. Und im Mittelalter, was ich vorhin schon sagte, im Mittelalter war das anders. Die Menschen wussten, ihr Leben wird nicht lange auf dieser Erde sein. Die Menschen im Mittelalter wussten, sie werden vielleicht nur 30 oder 40. Und sie wussten, danach beginnt das eigentliche ewige Leben. Das nie endet. Mit Gott, bei Gott oder eben auch nicht bei Gott. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, dann kommt die Kirche und hat wieder Druck gemacht und wieder den Leuten Angst eingeflößt. Mag sein, dass sie es getan haben. Aber wenn ich die Bibel verstehe, dann ist es so, dass nach unserem eigentlichen Leben hier auf der Erde geht es für immer weiter. Ja, und wie leben wir heute? Wir leben in einer modernen Gesellschaft, aufgeklärt. Und wenn ich mich anschaue und wenn ich dich anschaue, meine Arbeitskollegen anschaue und mir die Zeit vor Corona anschaue, dann haben wir doch wie gelebt? Alles muss ins Leben hineinpassen. Alles muss hineinpassen, das Maximum herausholen. Ich möchte in Saus und Braus leben. Ich möchte leben wie Gott in Frankreich. Und nach mir die Sintflut. Nicht bei jedem von uns, aber mein Nachbar sagte das mal. Das gab es damals nicht im Mittelalter. Aber so haben wir bisher gelebt. Und die Pandemie, sage ich mal, hat da ein heftiges Stoppschild aufgestellt. Hat uns gezeigt, das ist eben nicht alles. Das Leben, was wir bis dahin hatten. Wir merken einfach, ohne eine Gottesperspektive, ohne eine Ewigkeitsperspektive, wird die Zeit, die wir haben, immer knapper. Besonders, wenn wir sagen, Hauptsache gesund. Die Zeit läuft ab und danach geht es einfach nicht mehr weiter. Aus und vorbei. Und deshalb wollen wir Menschen die Zeit auskaufen. Das Maximum an Freude erleben. Wir möchten das tun, was uns gefällt. Wir möchten für uns leben und danach erst vielleicht die anderen. Das gilt nicht für alle, aber für die meisten auf dieser Welt. Aber ich möchte dir sagen, am Ende hängt und klammert man sich doch an seine Gesundheit, weil sonst bleibt nichts anderes übrig. Ja, Professor Walter Jens, Er ist leider schon verstorben. Er war ein sehr aktiver Vorkämpfer der Sterbehilfe. Und er hat viele Bücher geschrieben, dieser Mann. Ein sehr schlauer, kluger Mann. Und er hat in einem Buch zitiert, er schreibt, zum Leben gehört das Gefühl der Endlichkeit. Erst die Begrenztheit gibt uns den Impuls, dass wir den Tag nutzen wollen. Zum Leben gehört das Gefühl der Endlichkeit. Erst die Begrenztheit gibt uns den Impuls, dass wir den Tag nutzen wollen. Und wenn du das verstanden hast, das hat der Mensch verstanden, dann versuchst du, alles in diese kleine Zeit, die du auf der Erde hast, hineinzupressen. Du willst dieses kleine Zeitfenster absolut aktiv leben und effizient leben. Leider erkrankte dieser Mann an Demenz und zwar sehr, sehr schwer. Und demzufolge wären ja seine früheren Gedanken, das, was er in seinen Büchern geschrieben hat, seine Ziele, als er noch jung war, als er gesund war, seine Lebensphilosophie, die er immer wieder vertreten hat, sie wäre eigentlich angebracht gewesen, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Und dann wurde kurz zu seinem Tod, also er lebte noch, seine Frau befragt, seine 82-jährige Frau Inge. Und sie wurde gefragt von der DPA in einem Interview. Und sie sagte Folgendes über ihren Mann. Sie sagte, manchmal redet er noch ein paar Worte. Bitte, bitte hilf mir. Das kann er noch sagen. Angsterfüllt und natürlich doppeldeutig. Es kann bedeuten, hilf mir zu sterben. Es kann aber auch heißen, hilf mir zu leben. Er sagt auch oft, ich will nicht sterben. Neulich hat er gesagt, nicht tot machen, bitte nicht tot machen. Und dann sagt seine Frau, ich bin mir nach vielen qualvollen Überlegungen absolut sicher, dass mein Mann jetzt nicht um Sterbenshilfe, sondern um Lebenshilfe bittet. Heftig, oder? Heftig, habe ich gedacht. So ein Mann, der früher radikal anders gedacht hat und gelebt hat und das vertreten hat und ein schlauer Kopf war und der jetzt nicht mehr voll seiner Kräfte ist. Dennoch ist in ihm dieser Wunsch, er möchte leben. Er kann vielleicht nur noch einen Satz sagen, aber er sagt, ich möchte noch leben. Er hängt an seinem Leben. Und mit aller Kraft möchte der Mensch einfach leben. Mit aller Kraft wollen wir leben. Deswegen machen wir auch alles, um uns zu schützen und alles hinzukriegen. Gesundheit, ja. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe mal geschaut, was die WHO dazu sagt. Ja, die WHO. Das ist ein belastendes Wort, aber nein, die WHO sagt, Gesundheit ist völliges körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Völlig körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Das ist Gesundheit. Das bedeutet eigentlich, dass niemand von uns 100% gesund ist, denn diesen Idealzustand gibt es einfach nicht. Dr. Rudolf Groß, er ist Arzt, ein Internist, er hat gesagt, jeder ist so lange gesund, bis er untersucht wird. Ja? Und das ist ja das, was wir gerade so erleben. Ne? Stichwort will ich jetzt nicht weiter ausführen. Je mehr man untersucht wird, je mehr du untersuchst, desto mehr Dinge wirst du finden, die klar belegen, du bist eigentlich gar nicht gesund. Selbst bei durchtrainierten, knackigen jungen Leuten, wie mein ältester Sohn, mein mittlerer oder junge Leute in eurem Umfeld, die wirklich dynamisch und jung sind und Muskeln haben, du wirst irgendetwas finden, wenn du sie untersuchst. Und der Arzt, wenn er genau hinschaut, er wird etwas finden und er wird diesen Menschen einteilen. Er wird ihm eine Beurteilung geben. Damals gab es noch die Bundeswehr und ich war zur Musterung oder musste zur Musterung. Da gab es zum Beispiel T1, T2 oder eben auch T5. Ich habe damals T5 bekommen, weil ich so schlimm Asthma als Jugendlicher hatte und so einen Ordner hatte. Und der Arzt sagte, Herr Stöber, vergessen Sie es, wollen Sie eine Schreibstube oder wollen Sie wieder nach Hause gehen und Ihre Ausbildung weitermachen? Ich sage, ich gehe nach Hause und mache meine Ausbildung weiter. Und der Arzt hat mich in T5 klassifiziert. Ich war nicht tauglich, absolut nicht. Aber wichtig ist zu wissen, T1 war topfit und T2 war auch topfit. Aber T2 bedeutete, dass du nicht krank bist, sondern du warst vielleicht zu klein oder einfach nur zu groß für die Streitkräfte, für die Bundeswehr. Du hast nicht dem Idealbild entsprochen, also warst du raus und nicht T1. Tja, Friedrich Nietzsche, der klassische Philologe oder Philosoph, er hat mal Folgendes gesagt. Er sagte mal oder hat geschrieben, Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Hat recht dieser Mann, ne? Irgendwie hat er recht. Hat tatsächlich mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun. Und das ist diese Ursehnsucht in uns. nach einem qualitativen Leben, nach Fülle. Und wenn wir das nicht selber schaffen, dann müssen es die Götter in Weiß richten, die Ärzte, Frauen und Männer. Und dann werden diese Ärzte hochgehoben und hochstilisiert. Aber es sind auch nur Menschen. Und diese Ärzte und diese Maßnahmen und die Medikamente und keine Ahnung was, die sollen uns dann das Leben bringen. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, Gesundheit ist nur ein netter Rahmen unseres irdischen Lebens. Gesundheit ist nur ein Rahmen von unserem Leben, aber nicht das Leben selber. Jedenfalls nicht das, was Jesus meint. Gesundheit prägt unser modernes Leben. Aber wenn wir, und da sind wir heute angekommen, ja, wenn wir die Lebensphilosophie vertreten, nur der junge, fitte, gesunde Mensch ist lebensfähig und ist lebenswert, dann haben wir etwas falsch gemacht. Wenn wir meinen, kranke Menschen, alte Menschen, die krank geworden sind, oder Menschen, die eine Behinderung haben, was ist mit denen? Sind die weniger lebenswert? Sind die weniger liebenswert? Und das ist der Grund, warum sich Menschen vor Corona besonders, im Moment hört man vielleicht nicht viel darüber, weiß ich nicht, sich zum Thema Sterbehilfe Gedanken gemacht haben. Und da fällt dann das Wort, und jetzt komme ich gleich zu Jesus, da fällt dann das Wort Euthanasie, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Euthanasie kommt aus dem Altgriechischen. Euthanasie bedeutet gut, richtig, schön. Und zwar der gute Tod, das schöne Sterben bedeutet Euthanasie. Und da habe ich mir die Frage gestellt, gibt es überhaupt so etwas wie einen guten Tod? Ja, klar, vielleicht wenn du dann da sitzt oder einschläfst oder morgens nicht mehr aufwacht, keine Ahnung. Aber die Frage ist, gibt es einen guten Tod? Und da möchte ich jetzt zu Jesus kommen. Denken wir nur mal an Karfreitag. Hatte Jesus einen guten Tod? Hatte Jesus am Karfreitag vor über 2000 Jahren einen guten Tod? Nein, hatte er nicht. Warum hatte er das nicht? Warum durfte Jesus nicht alt werden? Auf einer Insel, auf einer schönen Veranda, in seiner riesengroßen Villa, im Schaukelstuhl, mit einem Glas, keine Ahnung, irgendwas zu trinken in der Hand, ein Glas Wein und dann heimgehen, sterben. Nein, Jesus hatte keinen guten Tod. Er musste grausam sterben. Er wurde vorher grausam gefoltert. Er wurde hingerichtet. Er hat einen extrem furchtbaren Tod erlitten. Und warum hat er das erlitten? Weil er vorher sagte, er wäre Gott. Und die Juden haben gesagt, du bist ein Gotteslästerer, ran ans Kreuz mit dir. Und weil sie es nicht durften, haben sie die Römer beauftragt. Und die Römer haben Jesus dann hingerichtet. Aber letztendlich war es sein eigenes Volk. Sein eigenes Volk hat ihn verurteilt und hingerichtet. Denn die Menge schrie, das lese ich aus dem Lukas 23 nochmal eben. Es war am Karfreitag, kurz vor der Kreuzigung natürlich. Da schreien sie, kreuzige ihn. Und zum dritten Mal wandte er ein. Wer war er? Das war Pilatus, der römische Statthalter. Er sagt, warum? Welches Verbrechen hat er begangen? Ich habe keinen Grund gefunden, ihn zum Tod zu verurteilen. Ich werde ihn auspeitschen lassen und dann werde ich ihn freigeben. Das wollte er. Aber die Menge, die Menschen, sie schrien noch lauter und verlangten seine Kreuzigung. Und sie übertönten Pilatus mit ihrem Geschrei. Und dann heißt es hier im Vers 24, da verurteilte Pilatus Jesus zum Tod, wie sie es verlangten. Wahrscheinlich hätte ich genauso gehandelt. Wenn ich damals da gewesen wäre, hätte ich vielleicht genauso geschrien, weil ich nicht verstanden habe, was dieser Jesus eigentlich vorhatte und was dieser Jesus wollte und warum er gekommen ist. Ich möchte euch sagen, die Kreuzigung ist absolut grausam. Ich möchte jetzt keine Details nennen, aber sie ist so grausam, dass die Römer sie im Jahre 315 nach Christus abgeschafft haben. Jesus, er starb am Kreuz und die Bibel berichtet und hat mir gezeigt vor vielen Jahren, dass er wegen mir am Kreuz gestorben ist, wegen meiner Schuld. Meine Schuld hat Jesus ans Kreuz gebracht, weil Gott in seiner Liebe, in seiner Gnade die ganze Schuld von mir auf Jesus gelegt hat. Nicht nur von mir, sondern von der ganzen Welt, sagt die Bibel. Gottes Gericht wurde an Jesus vollzogen, sodass wir nicht mehr gerichtet werden müssen und wir eines Tages vor Gott stehen können und frei sind. Ohne Schuld werden wir sein, weil Jesus an unserer Stelle gestorben ist, weil er die Schuld getragen hat. Und ihr denkt vielleicht, ja, aber warum, wieso, was ist denn Schuld? Was ist denn so schlimm daran? Jeder hat doch Schuld. Jeder macht doch mal einen Fehler, jeder sündigt doch mal. Dann wisst ihr, Schuld trennt uns von Gott. Sünde trennt uns, wenn es nur wenn es nur ein bisschen ist. Sünde trennt uns für immer von Gott. Schuld trennt uns für immer von Gott. Und deshalb hat Gott sich im Himmel überlegt, gemeinsam mit seinem Sohn, sag ich mal so, sie haben sich einen Rettungsplan überlegt. Sie haben gesagt, was können wir tun, um die Menschen zu uns zurückzubekommen? Was können wir tun, damit unsere geliebten Kinder oder die geliebten Kinder, die ich so sehr liebe, zu mir zurückkommen können? Sie haben sich einen Plan überlegt. Und Jesus kam auf diese Erde, er ist dann am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden und er hat praktisch den Weg freigemacht zu Gott. Und das Ding ist, diesen Plan, den Jesus ausgeführt hat, den Gott ausführen hat lassen, du musst ihn persönlich für dich annehmen. Du brauchst selber Vergebung. Ich selber brauche Vergebung. Das habe ich 1993 verstanden. Obwohl ich in der evangelischen Kirche war und da konfirmiert worden bin und alles gehört habe, habe ich irgendwann gemerkt, ich kann so vor Gott nicht bestehen. Aber wenn du dein Leben Gott anvertraust, Jesus, und wenn du Jesus zu dem Chef, zum Boss deines Lebens machst, dann wird er kommen und dich retten. Und von dem Tag an gehörst du ihm. Du wirst quasi sein Eigentum, du gehörst dann ihm. Und nichts kann dich aus seiner Hand jemals wieder reißen, sagt die Bibel. Das ist die Wahrheit. Manfred Lütz, ein bekannter Arzt, katholischer Theologe, Schriftsteller, er hat mal Folgendes zitiert oder gesagt, es gibt Menschen, hat er gesagt, die leben überhaupt nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. Ja? Also es gibt Menschen, die leben eigentlich nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber selbst wenn du ganz gesund bist, wirst du irgendwann sterben, eines Tages. Was meint er damit? Ich habe es auch so verstanden. Ja? Ich habe es so verstanden, trotz modernster Medizin werden wir heute gehegt und gepflegt. Ganz anders als im Mittelalter oder vor 200 Jahren. Und diese Pflege, besonders auch bei alten Menschen und jedes Hinauszögern und jedes menschlich Machbare ist leider nicht die Lösung von heute. Ja? Egal, was der Mensch noch versucht, der Mensch kann niemals die Lösung bringen. Der Mensch kann die Lösung einfach nicht bringen. Er kann es hinauszögern, aber die Lösung kann er nicht bringen. Und weil er die Lösung nicht bringen kann, musste jemand anders die Lösung bringen. Und das war Jesus. Jesus kam, um die Lösung, sprich die Erlösung für uns zu bringen. Eine Erlösung, die nur von ihm gekommen ist, von Gott. Und zwar die Erlösung durch Jesus Christus. Und nach dem christlichen Glauben ist für uns Jesus Christus die personifizierte Erlösung für uns Menschen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich habe es am Anfang gesagt, wer kann das sagen? Wer hat das jemals sagen können? Niemand, kein Mensch, ich kenne keinen. Niemanden in der Geschichte vor uns und auch nach uns wird es nie geben. Aber Jesus konnte das, weil er tatsächlich die Wahrheit ist, weil er der Weg ist, weil er das Leben ist. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich habe meiner Oma das früher mal erzählt, meine eine Oma ist leider schon verstorben. Und sie sagte immer auf Flatterdeutsch zu mir, was du mit deinem Jesus immer hast, Andreas. Ich sage, Oma, du brauchst Jesus. Ja, wieso Jesus, sagte sie immer. Ich glaube doch an Gott, ich bete jeden Tag. Ich sage, Oma, du kannst Jesus nicht ablehnen, gleichzeitig sagen, ich glaube an Gott und bete zu Gott. Und sie sagte, was du mit deinem Jesus immer hast, ich verstehe das nicht. Und dann habe ich ihr das erklärt. Habe ich gesagt, Oma, weißt du, was Jesus für dich getan hat? Und dann hat sie es verstanden. Und ich habe den Glauben und habe die Hoffnung, dass sie das noch klar gemacht hat mit Gott, bevor sie heimgegangen ist, bevor sie gestorben ist. Er ist der Erlöser, sagt die Bibel. Er ist der Messias, was bedeutet Gesalbter. Er ist unser Retter. Und Jesus, er möchte eine Beziehung mit dir haben. Jesus bringt die Beziehung mit dir ins Reine zu Gott. Nur durch Jesus bekommst du Versöhnung mit Gott. Er möchte eigentlich diese Beziehung wiederherstellen. Und wenn Jesus in der Bibel Menschen heilte damals, körperlich, seelisch, oder sie befreite, dann sollte das Endergebnis nicht Folgendes sein, juhu, Jesus hat mich geheilt, jetzt kann ich noch die nächsten 50 Jahre gesund leben. Nein, das meinte Jesus damals nicht, wenn wir das Neue Testament lesen. Heilung im Neuen Testament bedeutet Folgendes, eine persönliche Begegnung mit Gott zu haben. Weil ihr müsst euch vorstellen, da waren Menschen, die waren todkrank. Es gab keine Heilung für sie. Es gab keine Medizin wie heute. Da waren Menschen, die waren gestorben. Jesus kommt, rührt sie an, sie werden gesund, sie werden geheilt, sie werden zum Leben wieder erweckt. Das konnte nur Christus tun. Und in dem Moment, wo sie das erlebt haben, haben sie erlebt? Sie haben Gott getroffen. Und darum geht es Jesus. Er wollte und er möchte die Beziehung zum Vater wiederherstellen. Jesus offenbarte Gottes Herrlichkeit nicht deshalb, damit sie alle wieder fit wurden, sondern sie sollten dadurch Gott erkennen. Ja, Jesus hat dadurch Gott verherrlicht, sagt die Heilige Schrift. Jesus sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Papa im Himmel. Wenn du mich siehst, sagt er, wenn du das liest, was im Neuen Testament steht, siehst du eigentlich, wie wunderbar, wie herrlich, wie liebevoll der Vater im Himmel ist. Und dieser Vater im Himmel, er möchte, dass du nach Hause kommst. Er liebt dich unendlich. Er liebt dich unendlich und du kannst nichts tun, außer diese Gnade, dieses Geschenk in Anspruch zu nehmen. Du kannst nichts tun, um dich zu retten. Du kannst nichts tun an guten Werken, damit Gott dich rettet, sondern es ist reine Gnade. Aber ich sagte heute Morgen, und darum feiern wir Ostern, und darum sagen wir, Jesus lebt und er ist auferstanden. Gott möchte, dass du nach Hause kommst. Und wenn du bei ihm bist und ihn verlassen hast oder, keine Ahnung, irgendwie auf dem Abweg bist, ey, dann kannst du jederzeit, nicht nur an Ostern, kannst du zu ihm zurückkommen. Du kannst sagen, Jesus, tut mir leid, ich habe da Mist gebaut, vergib mir. Er vergibt dir sofort und er stellt dich wieder her und nimmt dich zurück. Und wenn du Jesus gar nicht kennst, kannst du sagen, Jesus, ich verstehe das alles nicht mit dem leeren Grab und was der da vorne erzählt. Und das irgendwie, mir ging es damals so, ich habe das gar nicht verstanden im ersten Moment. Das war für mich, in mir tobte ein Kampf und alles war nur wuselig. Aber irgendwann hat es Klick gemacht. Und das wünsche ich dir einfach heute Morgen. Jesus sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht, im Neuen Testament, wenn er Menschen angerührt hat. Und er sagt, dein aktives Zugehen auf Gott hat dich gesund gemacht. Glaube, Vertrauen und die Beziehung zu Gott ist das Wichtigste. Und nebenbei wirst du geheilt, befreit und wiederhergestellt. Und selbst wenn das nicht passiert, auch heute hier nicht passiert, dann war das Wichtigste für Jesus, nein, dann ist das Wichtigste für ihn, dass Menschen zurück zum Papa kommen, dass Menschen zurück zum Vater kommen. Weil dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Er sagt, wenn du mich siehst, dann siehst du, wie der Papa im Himmel ist. Und im Johannes 12, da sagt er, denn wenn ihr mich seht, seht ihr den, der mich gesandt hat. Und Jesus sagt ganz klar, hat er damals gesagt, ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkeln bleiben. Wenn jemand mich hört und mir nicht gehorcht, bin ich nicht sein Richter, denn ich bin gekommen, um die Welt zu retten und nicht, um sie zu richten. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus kam nicht, um dich zu richten. Jesus kam nicht, um dich fertig zu machen. Jesus kommt nicht, um dich anzuprangern. Nein, er ist gekommen, um dich zu retten. Verstehst du? Und Jesus sagt dir heute Morgen, er sagt heute Morgen zu dir, durch die Predigt, durch Menschen in diesem Raum hier, vielleicht hast du es im Smartphone, im Video, im Film schon mal gehört, gesehen. Er sagt heute Morgen zu dir, hey, ich liebe dich. Er sagt heute Morgen zu dir, vertraue mir, komm zu mir. Und er sagt heute Morgen zu dir, ich möchte dich von deiner Last befreien. Ich weiß nicht, welche Last du mit dir rumträgst, aber jeder von uns hat Lasten. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um dich von deiner Last zu befreien. Ich möchte dir Frieden schenken. Weißt du, bevor ich Gott kennengelernt habe, habe ich keinen Frieden gehabt. Aber seit 93 habe ich Frieden mit Gott. Manchmal habe ich keinen Frieden oder wenig Frieden, aber ich habe immer einen Grundfrieden und ich weiß, ey, alles in Ordnung, weil Gott ist mit mir, bei mir. Gott möchte dir einen Frieden geben, den du noch nie erlebt hast. Und er möchte dich nicht nur einen Frieden geben, er möchte dich reinigen, befreien. Er möchte die Schmerzen deiner Seele, die du vielleicht hast, oder in deinem Körper, er möchte sie heilen. Er möchte dein Leben in Ordnung bringen. Und er möchte dich retten. Und du kannst zu ihm nach Hause kommen. Und das ist die Botschaft von Ostern. Jesus lebt. Er sagt, ich bin bei dir oder ich möchte bei dir sein. Und du kannst durch mich nach Hause kommen. Dein Zuhause ist da, wo der Vater im Himmel auf dich wartet. Und der Papa im Himmel möchte dich in seine Arme schließen. Wisst ihr, Gott möchte jeden Menschen, ob ganz klein oder schon ganz alt, in seine Arme schließen. Und das ist die beste Botschaft. Das ist die Botschaft von Ostern. Das ist die wichtigste Nachricht heute Morgen. Wisst ihr, Weihnachten ist nett. Weihnachten ist toll, da gibt es Geschenke. Ostersonntag ist die wichtigste Botschaft für mich persönlich und das, was die Bibel sagt. Weil Ostersonntag ist der Tag, an dem Jesus auferstanden ist und ein für alle Mal den Tod besiegt hat. Und das ist das wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Es gibt nichts Wichtigeres. Und wenn das das Wichtigste ist, ist es die wichtigste Sache für dein Leben. Wichtiger als wen du heiratest, wichtiger wo du arbeitest, wichtiger ob du 5 Kinder hast, 1 Kind, 10 Kinder. Es ist völlig wurscht. Aber die wichtigste Frage ist, kennst du Jesus? Kennst du Gott? Hast du Frieden mit ihm? Osterhasen sind toll. Die Eier sind toll. Osterhasen-Eiersuche ist ganz toll. Ja, habe ich früher auch gern gemacht. Aber wisst ihr, das ist eigentlich nur Ablenkungsmanöver vom Feind. Weil Osterhasen-Eier retten dich nicht. Die haben auch nichts mit dem zu tun, was Jesus getan hat vor 2000 Jahren. Das haben die Menschen daraus gemacht. Okay? Also ich sage jetzt nicht, Osterhase ist schlecht oder Eier sind schlecht, das meine ich nicht. Aber ich will nur sagen, der Osterhase und die Eier haben nichts mit Jesus Christus zu tun. Weil das ist, ne? Okay, mein letzter Satz. Vorletzter Satz, ja. Das Thema lautet also, nicht Hauptsache gesund. Nicht Hauptsache gesund. Und das möchte ich dir heute Morgen sagen. Sag nicht Hauptsache gesund. Und dann denkst du nicht weiter. Sondern das Motto sollte lauten, Hauptsache du bist mit Gott unterwegs, mit Jesus unterwegs. Hauptsache du kennst Jesus Christus. Hauptsache er ist dein Herr und dein Retter. Das ist die Hauptsache, okay? Das ist das Wichtigste. Deshalb lade ich dich ein, lass dich mit Gott versöhnen. Komm zu Hause, komm nach Hause zum Papa. Komm zurück. Kommt nichts mehr? Keine Folie mehr? Bitte? Ah doch, da kommt noch was, ne? Genau. Okay, ich möchte einfach, ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen schließen. Ihr dürft auch aufstehen, wenn ihr wollt. Ich möchte zum Schluss einfach ein Gebet sprechen, bevor wir gleich noch gemeinsam ein Lied singen und dann noch wir etwas von den Royal Rangers hören, von Chris und noch ein paar andere Sachen. Ich möchte einfach ein Gebet sprechen. Das Gebet habe ich damals auch gebetet. Zusammen mit einem älteren Pastor. Nachts um 12:30, Ostern 93 war das. Und wenn du möchtest, kannst du das Gebet nachsprechen. Du musst es nicht, aber du kannst es. Und in diesem Gebet kannst du einfach zu Jesus kommen. Du kannst Gott dein Leben anvertrauen. Das kannst du jetzt heute Morgen hier machen. Du kannst es aber auch heute Abend alleine machen oder mit deiner Liebsten oder deinem Liebsten. Aber ich möchte dir sagen, wenn du heute Morgen verstanden hast, Jesus, du hast mich gerade angesprochen durch die Predigt. Jesus, du hast mich heute Morgen gerufen. Dann möchte ich dich bitten, dich ermutigen, dass du dieses Gebet mitsprichst. Und das lautet so, Jesus, bitte vergib mir. Bitte rette mich und reinige mich von jeder Schuld. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für mich, für meine Schuld. Für jedes Vergehen. Jesus, ich vertraue dir und ich möchte dir mein ganzes Herz, mein ganzes Leben geben. Nimm mich als deinen Sohn, als deine Tochter an. Danke. Danke, dass du mich hörst und dass ich von heute an dir gehöre und mit dir leben darf. Amen. Amen. Okay.